Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler. Herzlich willkommen. Das Verhältnis von Musik und Text in der Oper, das ist ja nicht ganz einfach. Nehmen wir nun mal die Zusammenarbeit von Komponist und Librettist. Die war oft in der Geschichte getrennt. Der Mozart etwa, der hatte seinen Da Ponte. Verdi hatte seinen Boito. Richard Strauss seinen Hofmannsthal. Wagner, natürlich, der hatte seinen Wagner, der machte immer alles selber. Wird gern übersehen, dass der sächsische Komponist nämlich auch ein gewichtiger spätromantischer Dichter und Prosaist war. Erst ward der Ring gedichtet, geschrieben, dann wurde er komponiert. Viel ist in Opern aber auch oft gar nicht los. Nehmen wir nun mal Tristan oder Parsifal, sind eigentlich Kammerspiele. Dauern 5 Stunden, gesagt und getan wird nicht viel, zum Raum wird da die Zeit. Kurz, was ist eigentlich wichtiger in der Oper? Die Musik? Oder die Handlung.
Endlich mal erklärt.
Und bevor wir diese Frage mit Jörn Florian Fuchs klären wollen und stellen wollen, wollen wir erstmal Antonio Salieri hören. Prima la musica, poi le parole. Erst die Musik, dann die Worte.
Soll ein Schuh nicht trägen, muss man sich anschicken. Und über das erste Mal sich selbst ihn bemühen, ihn an den Fuß zu ziehen, ihn an den Fuß zu ziehen, Luft für sein Geduld. An Geduld, den Schuh recht anzufassen, den Fuß da rein zu passen, den Fuß da rein zu bauen.
Soll ein Schuh nicht drücken, muss man sich anschicken, den Fuß da rein zu passen, das fordert Kunst. Herr Fuchs, das hört sich doch sehr nach einem Gleichnis von Wort und Musik an. Was ist denn bitteschön jetzt wichtiger von beiden in der Oper?
Ja, die Frage können wir natürlich nicht abschließend beantworten, aber ich denke, man kann ein paar Facetten thematisieren, ein paar Schlaglichter auch auf die historischen Debatten darum werfen. Immer wieder in verschiedenen Epochen wurde diese Frage gestellt. Bis heute ist es natürlich sicher so, dass im Publikum in den Pausen das vorkommt. Denken wir mal an den Troubadour von Verdi. Da werden viele sagen und denken zu Recht auch, das ist ja ganz tolle Musik, aber die Handlung ist eigentlich nicht richtig verständlich. Was auch an der Dramaturgie liegt, an der Dramaturgie des Librettos. Und wenn wir auf die Barockzeit zum Beispiel schauen, gerade bei Händel, aber auch etwa bei Scarlatti, da hat man ja oft das Schema F. Es ist immer dieselbe Kiste, ob es jetzt Götter sind oder ob es Konflikte sind zwischen Menschen aus verschiedenen Ständen. Es wiederholt sich doch sehr und es ist oft so, dass auch viele Nebenstränge auftauchen, viele Nebenfiguren da sind, weil die jeweiligen Komponisten ihre jeweiligen Lieblingssänger auch gern unterbringen wollten oder mussten. Also all diese Faktoren spielen eine Rolle. Aber es gibt natürlich sehr geglückte Beispiele, der Orfeo von Monteverdi, denke ich, gehört dazu. Wenn man nochmal zu Verdi gehen, auch die Traviata, ein sicher sehr, sehr gut gebautes Stück. Aber es gibt und gab natürlich immer Konflikte und diese Frage durchzieht die ganze Operngeschichte.
In meiner Unkenntnis fällt mir eine winzige Oper ein, die aber ganz märchenhaft ist. Wagners Rheingold etwa wird aus dem Rauschen geboren, da verschmelzen Musik, Bühnengeschehen mit dem Sprechgesang, da gibt es gar keine Duette mehr. Fallen Ihnen gelungene, weniger gelungene Beispiele für Zusammenarbeit von Tonsetzer und Textdichter ein?
Also um bei Wagner zu bleiben, das ist natürlich faszinierend, wenn Sie nämlich zum Beispiel das Rheingold-Libretto mal laut lesen oder sich auf CD anhören. Ja. Es ist irrsinnig. Sven-Erik Bechtolf, der ja selber auch so etwas wie ein Gesamtkunstwerker ist, nach eigener Einschätzung inszeniert, spielt und so weiter und auch liest, hat das komplette Ringlibretto eingesprochen. Man wird wahnsinnig.
Welch garstig glitschiger Glimmer, wie gleitet er aus, singen die Rheintöchter. Ne?
Genau, es ist ein Stabreim-Albtraum, wenn man so möchte. Und bei manchen Phrasen möchte man auch den Rotstift zücken, um zu sagen, das ist kein Deutsch. Ja, aber letztendlich, wenn man das in der Verbindung mit der Musik hört, sehr, sehr oft kommt eben dieses Dritte, diese Verschmelzung von Text, Musik und bei Wagner ja auch dann tatsächlich noch Handlung auf der Bühne, also sprich Regie. Das war ja die Idee des Gesamtkunstwerks. Das ist da, denke ich, sehr gelungen. Dann haben wir Eugene Scribe als einen der wichtigsten Protagonisten dieser Librettistik, der Libretto-Szene, etwa in der Zusammenarbeit mit Meyer. Meyerbeer. Also es gibt schon absolute Beispiele. Sie haben schon Strauss und Hoffmannsthal erwähnt, sicherlich auch Mozart da Ponte. Aber es gibt eben auch die vielen, vielen Gegenbeispiele.
Ton und Wort sind Bruder und Schwester, heißt es in Richard Strauss' Capriccio. Da wird es quasi zum Thema selber der Oper, ne?
Genau, da taucht das auf, mal ironisch, mal durchaus auch ernst gemeint, dieser Konflikt zwischen dem Dichter und dem Komponisten etwa. Bei Strauss ist die Sache insofern in diesem letzten Stück, ja, Uraufführung 1942, durchaus witzig, weil es da ja eine Vielzahl von Librettisten gibt. Also der Machtkampf kann da nie richtig oder konnte nie entschieden werden. Strauss hat selber mitgeschrieben, aber auch so nicht ganz unbekannte Leute wie Stefan Zweig. Und es gibt auch einen nicht ganz unbekannten Komponisten namens Wolfgang Amadeus Mozart. Und der hat 1781 sich zu diesem Thema auch geäußert. Das ist jetzt vorsichtig ein etwas längeres Zitat. Er sagte nämlich: Bei einer Opera muss schlechterdings die Poesie der Musik gehorsame Tochter sein. Allerdings geht das Zitat dann etwas später noch so weiter. Da ist es am besten, wenn ein guter Komponist, der das Theater versteht und sich selbst etwas anzugeben imstande ist, und ein gescheiter Poet als ein wahrer Phönix zusammenkommen. Also da heißt es natürlich auch, der Phönix sind im Grunde genommen die beiden. Es ist eine Doppelgestalt. Wenn die beiden harmonieren, dann ist die Sache perfekt. Ansonsten wird es schwierig. Ach, was fällt mir aus der nicht mehr ganz Gegenwart noch ein? Natürlich Hans-Werner Henze und Ingeborg Bachmann, um jetzt nicht ganz eben den Zeitbezug ins Hier und Heute, ins Beinahe Hier und Heute zu verpassen. Oder vielleicht als letztes noch, dann haben wir wieder so einen Wagner-Anspruch, Karl-Heinz Stockhausen, der zu seinem siebenteiligen Opernzyklus Licht die Texte auch selber geschrieben hat, die allerdings eine ganz eigene esoterische Klangwelt bieten und auch sehr unfreiwillig komisch sind. Allerdings dann nicht, wenn man sie eben als Gesamtkunstwerk betrachtet, wie bei Wagner und auf der Bühne dann erlebt.
Über das Verhältnis von Musik und Text, über Dichtung und Tonsetzerei in der Oper war das in unserer Serie endlich mal erklärt, Jörn Florian Fuchs. Vor etwas über 100 Jahren, da erschien ein Buch, das in den weltanschaulichen Auseinandersetzungen der 20er Jahre eine große Rolle spielte. Der Untergang des Abendlandes von Oswald Spengler. Eine kulturmorphologische Analyse des Aufstiegs und Untergangs von Kulturen und Reichen. Wer jetzt gleich schreit, oh Gott, ab in den Giftschrank damit, das ist ja Protofaschismus, sollte das Werk zumindest als Dokument von Kulturkämpfen mal gründlich lesen und betrachten. Darin findet sich nämlich auch ein Kapitel über Cäsarismus, über autoritäre Herrscher, die nach dem Untergang der Römischen Republik das Ruder übernehmen. Ein Vergleich würde kürzlich mal laut, der lautete: Das Ende der Römischen Republik, das ähnle ja durchaus dem Zustand der EU von heute. Ist natürlich an den Haaren herbeigezogen, das Römische Reich fußte auf Expansion, die EU als Friedensprojekt auf Integration. Und doch, die merklich autoritären Züge gegenwärtiger Staatspräsidenten oder Regierungschefs sind kaum zu übersehen. In der Person, sagen wir mal, von Orban, Erdogan, Putin, Trump, Vucic oder anderen. Melanie Müller, mit ihr habe ich darüber gesprochen, ist Direktorin des Instituts für griechische und lateinische Philologie an der FU in Berlin, also Lateinprofessorin. Und in unserer Reihe über Nah und Fern habe ich sie gefragt, könnte man nicht sagen, die Cäsaren sind wieder unter uns?
Eine zugespitzte Frageformulierung, aber das könnte man schon sagen. Also was erstaunt ist, mit welcher Gelassenheit doch weite Teile der Bevölkerung das auch ertragen. Natürlich gibt es viel Protest, den wir unterschiedlich über die verschiedenen Medien vermittelt bekommen, aber offenbar ist die Bereitschaft, sich an solchen sich selbst stilisierenden Machtbolzen zu ergötzen, einigermaßen vorhanden. Ja. Und das kann man natürlich schon vergleichen mit einigen Kaisern jetzt auch aus der römischen Geschichte, wobei solche Vergleiche immer etwas hinken. Aber
ja, in der Tat
ist das so.
Als wir mal so rumblödelten in einem Vorgespräch, sind wir ganz schnell auf den römischen Biografen, nicht ganz unumstrittenen, aber Biografen Sueton gekommen. Und auch der wird von Spengler zitiert. Und zwar mit einem ganz interessanten Ausspruch: Nihil esse rem publicam appellationem motto sine corpore ac specie. Ich übersetze sehr, sehr frei und Sie greifen mir unter die Arme. Der Staat ist nichts als ein bloßer, blanker Name, wenn er denn nicht angefüllt wird mit einem leibhaftigen Körper oder einer und Gestalt gewinnt. Soll heißen, der Staat ist nichts, wenn nicht am Kopf ein wirkmächtiger Führer steht.
Ja, diese letzte Formulierung, also der Körper und auch die Spekies, also im Grunde die Erscheinung, oder man könnte vielleicht schon ein paar Jahrhunderte weitergehen und das mit Charisma auch übersetzen. Ich weiß, das ist auch gefährlich, aber es liegt doch in der Luft. Ja, darum geht es. Ja? Also das ist schon bei Spengler natürlich auf jeden Fall so gemeint, dass es persönliches Charisma sei, was hier den Ausschlag gebe, auch der Wille zur Macht. Der Wille zur Macht und das Charisma ist auch für Suetonen, sind auch für Suetonen in den Kaiserbiografien Kategorien. Nun ist es so, die sind um 120 nach Christus entstanden. Und es sind acht Kaiser dort drin, vertreten, typologisch auch teilweise. Es ist ja sehr anekdotenhaft.
Man hat auch
Und die
gesagt, die
sind
alte
nicht
Klatschbase, ne?
die alte Klatschbase und es kommen nicht alle gleichermaßen gut weg. Ne? Es ist also nicht so, dass die in einer Weise idealisiert würden, dass man das jetzt hier zum Vergleich heranziehen könnte. Aber klar, Cäsar selbst steht natürlich mit dieser, als in dieser Spanne des Übergangs von der Republik zum Prinzipat, zum Kaiserreich, dann vollzogen durch Augustus, seinen Nachfolger, am Anfang. Und der eignet sich ja bekanntlich seit Jahrtausenden, seit mehr als zwei Jahrtausenden für diverse Fantasien. Das ist in der Tat so, dass sie hier sicher ein großer Wille zur Macht und ein Charisma vorhanden war in dieser Person, genauso wie Augustus. Andere wie Caligula, der ja, das schlachtet Suetonia auch aus, mit seinem Pferd einen Palast und einen eigenen Weinservice eingerichtet hat, oder Claudius, der seine Blähungen im öffentlichen Raum nicht im Griff hatte. Also das sind natürlich einfach auch Leute, die Machtgelüste verkörpert haben, aber dann in einer Weise karikiert wurden. Teilweise durchaus auch zu Lebzeiten, die heute wiederum undenkbar wäre.
Was halten Sie von der immer wieder mal zu hörenden These, ach, wir haben ja römische Verhältnisse, das ist ja ähnlich, alles in Auflösung begriffen mit der EU, da ist nichts mit Vertiefung, wenn wir uns mal umgucken. Wir haben Migrationsströme, wir haben die Flüchtlingsproblematik, wir haben die Auflösung traditioneller Gesellschafts- und Familienbilder, demografische Verwerfung, Globalisierung, Populismus, Spaltungstendenzen. Ich könnte jetzt so weitermachen, Vorherrschaft der Finanzmärkte. Wird, wer so argumentiert, missbraucht der römische Geschichte?
Ja, das kommt ein bisschen drauf an, wie er es macht. Also die römische Geschichte ist sehr, sehr lang, und wenn es jetzt um den Untergang des Römischen Reiches geht, dann passt das in gewisser Weise vielleicht schon. Aufs Ganze gesehen ist das schwierig, ja. Also Rom in seiner Hochzeit, ja, durchaus auch gekennzeichnet von Migrationsbewegungen, durchaus auch von einer gewissen Toleranz, ne? Natürlich auch von Eroberungen, also das ist ganz klar, aber es ist ein Staat und dann teilweise auch Kaiserreich gewesen von großer Vielfalt und teilweise eben auch Bereitschaft, sich anderen Einflüssen auszusetzen. Also ich finde das problematisch. Wenn wir aber nochmal an Spengler kurz erinnern, also dass man grundsätzlich dieses Prinzip des, ja, was dort Morphologie heißt, also der Formenwelt oder der Formenvielfalt, dass man das heranzieht, die römische Geschichte, und einzelne Bausteine aus diesem Setzkasten nimmt, um den Vergleich gerade auch mit dem Zerfall, dem möglichen Zerfall der EU fruchtbar zu machen, dann finde ich das schon sinnvoll, ne? Aber wer das natürlich alles hier so in einen Topf mischt, der liegt dann doch ein bisschen daneben. Und gerade auch Rom immer im Vergleich zum alten Griechenland für seine Autorität zu rühmen, dann am Ende ist es gescheitert, das Projekt, das greift viel zu kurz. Ja.
Damit kein falscher Eindruck entsteht, wir sind natürlich weit entfernt davon, hier einen Antidemokraten und Antiparlamentaristen wie Spengler schön zu reden. Aber er hat auf ein Problem aufmerksam gemacht, nämlich auf diesen Cäsarismus, dem er auch ein ganzes Kapitel widmet. Denn damit verknüpft ist doch Folgendes. Wir beobachten doch auch gerade unter Corona-Bedingungen, wo sich natürlich die Augen reibt, dass so eine Wissenschaftsfortschrittsnation wie die USA im Moment am schlechtesten dasteht, dass wir Demokratieeinbußen oder Freiheitsbeschneidungen hinnehmen. Das heißt, gewissen autoritären Zügen oder, ich mache es ganz einfach, einer Politik der starken Hand zustimmen. Ich meine, da ist doch eine Ähnlichkeit, oder nicht?
Da ist eine Ähnlichkeit, wobei das in Rom in gewisser Weise selbstverständlich war, diese Dinge hinzunehmen, und sie auch gleichzeitig selbstverständlich unterlaufen wurden. Das war natürlich auch sehr unterschiedlich in den verschiedenen Phasen, aber es gab die Anerkennung von gewissen Regeln, und ja, die Durchsetzung war oft ja gar nicht möglich, weil der bürokratische Apparat gar nicht gegeben war, um das alles im Einzelnen durchzusetzen. Also was wir jetzt gerade sehen, dass die Polizei ja reicht ja jetzt auch oft nicht, um die Partymeilen aufzulösen oder so, die sich mittlerweile ja doch wieder gebildet haben. Also jenseits dieser Bereitschaft an der Autorität sich zu beugen, gibt es das ja mittlerweile auch wieder. Und das war in Rom anders. Und vor allen Dingen war jeder eigentlich doch für sich selbst verantwortlich. Ja, wir hatten diese Regeln, aber jeder musste gucken, wo er bleibt, und musste sich selbst auch versorgen und ja, wenn er etwas durchsetzen wollte, auch private Initiativen ergreifen, Bürgerwehren und dergleichen, könnte man sagen, gab es. Und deswegen ist das ein Zustand, der dann doch jetzt bei uns zwar sich teilweise auch zu zeigen scheint. Ja, wir sehen ja auch so Kontrollzwänge bis in die Nachbarschaften hinein. Aber ja, im Prinzip ist es doch ein bisschen anders gewesen.
Das Brüssel von heute ist nicht das Rom von gestern. Will sagen, wer die Untergangsrhetorik jetzt stark macht und sagt, das ist ja wie in der Römischen Republik beim Übergang von der Republik in die Kaiserherrschaft, der spielt im Grunde den Populisten in die Hände.
Das kann man so sagen, ja. Das ist ja auch eine ganz individuelle Sache gewesen. Cäsars, also natürlich die Entwicklung hat sich abgezeichnet, aber das ist ganz schwierig. Und außerdem, wer den Augustus, der sozusagen den Wandel in sich verkörpert hat, hat schon darauf geachtet, dass das Alte und das Neue, Tradition und Innovation in einer sehr subtilen Weise aufeinander abgeglichen waren und ist nicht so losgepoltert und hat auch nicht Autoritätsgelüste und ja, die Sehnsucht nach dem Cäsarentum so ausgestellt, zunächst, wie das jetzt teilweise der Fall ist, sondern es war ein bisschen subtiler. Ne? Also man würde Rom nicht gerecht und ich glaube, man würde auch der jetzigen Situation nicht gerecht, wenn man diesen Vergleich jetzt so stehen ließe. Aber er ist natürlich wunderbar geeignet, um zu provozieren und nachzudenken, was hier eigentlich gerade Skurriles passiert. Ne? Und Rom ist und bleibt anschaulich, das ist gar keine Frage.
Ich kitzel ein letztes Mal die Latinistin in Ihnen hervor, heraus. Sie haben mal scherzhaft zu mir gesagt, lest mir Sueton. Warum?
Ja, weil es doch ein ganz faszinierender Zugriff auf Biografie, auf Geschichte ist. Es fällt ja schon schwer, die Gattung zuzuordnen. Es ist ein Autor, der seine Nähe zu den Quellen, zu den Archiven herausstellt, wobei man gar nicht so genau weiß, inwiefern das eigentlich einfließt in das Ganze. Teilweise schon, aber teilweise auch nicht. Also der Geschichte unheimlich unterhaltsam aufbereitet, dann auf Anekdoten setzt, der die Kaiserleben nach interessanten Kategorien aufteilt. Es ist informativ, es ist unterhaltsam. Es gibt da auch viele Orakel zum Beispiel, ja, welche Orakel haben die kaiserlichen Leben bestimmt oder auch wie waren die sexuellen Vorlieben der Kaiser, also ist für jeden etwas dabei sozusagen. Und es ist ein wahnsinnig anregender, ein perlender, ein umwerfender Text, der einen eigenen Zugang auf die römische Geschichte und Literatur vielleicht in der umgekehrten Reihenfolge ermöglicht, als Alternative etwa zu Caesars Bellum Gallicum, auch spannend, aber nicht so populär, viel populärer als Sueton. Insofern könnte man sich hier einen alternativen Zugriff verschaffen und dann gleich noch versuchen, die Welt mitzuerklären bis heute. Das halte ich dann also für einen Grundlagentext.
Manchmal ist die Antike gar nicht so fern. Melanie Möller, Altphilologin in unserer Serie Nah und Fern. Siegfried Reibrich, und damit kommen wir zum nächsten Thema, ist Geschäftsführer der Stiftung Sächsische Gedenkstätten. Noch oder nicht mehr lange. Er wurde einst aus der DDR ausgebürgert, ist seit 2009 an der Spitze der Gedenkstätten und seit Jahren umstritten. Bei Ausstellungen würde das Unrecht des SED-Regimes zu sehr im Fokus stehen, hieß es, die NS-Zeit zu wenig. Zuletzt fand er auf Twitter für die Krawalle in Stuttgart die falschen Worte, sprach von einer Bundeskristallnacht. Da waren Rücktrittsforderungen endlich im Raum. Parteifreundin und Kulturministerin Barbara Klepsch hielt ihre Hand nicht länger über ihn. Heute gab es eine Sondersitzung und unser Landeskorrespondent Bastian Brandau hat buchstäblich vor wenigen Minuten Neues erfahren. Herr Brandau, was?
Ja, der Stiftungsrat, der heute eben in der Sondersitzung hier getagt hat, hat beschlossen, Siegfried Reibrich freizustellen. Einstimmig, wie hier in einer Pressemitteilung vor kurzem verbreitet wurde. Die Ministerin gibt jetzt auch gerade ein Statement. Er wird mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben als Geschäftsführer der Stiftung freigestellt. Und Barbara Klepsch, die Kulturministerin von Sachsen, sagte, der Stiftungsrat missbilligt ausdrücklich die von Siegfried Reibrich auf Twitter geäußerten Aussagen. Diese widersprechen klar dem Sinn der Gedenkstättenarbeit. Für die Weiterentwicklung der Stiftungsarbeit und den inneren Zusammenhalt der Stiftung haben wir uns entschieden, dass der Geschäftsführer Siegfried Reibrich mit sofortiger Wirkung unwiderruflich unter Vorzahlung der vertraglich vereinbarten Vergütung von der Arbeit freigestellt wird. Das heißt, Siegfried Reibrich, der ja vorher schon auch angekündigt hatte, sich zum Ende des Jahres zurückzuziehen, behält bis dahin, bis zum 30.11.2020 die vollen Bezüge, ist aber freigestellt und sein Stellvertreter ist dann der Geschäftsführer, bisher Sven Riesel, der bis dahin die Aufgaben des Geschäftsführers übernehmen wird.
War Reibrich zugegen? Hat er irgendwie reagiert?
Selbst das habe ich bisher nicht rausfinden können und bin jetzt eben auch beim Statement der Ministerin nicht da. Er hat bisher nicht reagiert und dennoch kann man davon ausgehen, dass dies auch schon in seinem Vernehmen ist, weil er eben aus gesundheitlichen Gründen eben schon Ende des Jahres aufhören wollte, sonst wäre sein Vertrag noch bis 2020 gelaufen. Jetzt hat man hier eine Art gesichtswahrende Lösung gefunden, sicher auch arbeitsrechtlich unstrittig, denn da wirklich gegen ihn vorzugehen arbeitsrechtlich, das wäre auch extrem kompliziert geworden. Jetzt ist er freigestellt, aber eben bei vollen Bezügen fällt also weich. Also meiner Einschätzung nach dürfte er nicht ganz unzufrieden sein mit dieser
Und Sie Wendung. Haben es angedeutet, die sächsischen Gedenkstätten werden jetzt interimistisch von seinem Stellvertreter geleitet.
So ist es. Er übernimmt das. Es wird jetzt, so sieht es die Satzung vor, eine Findungskommission eingesetzt zur Wahl eines neuen Geschäftsführers bzw. einer neuen Geschäftsführerin. In die sollen 10 Mitglieder berufen werden. Sie formuliert dann die Stellenausschreibung und wird dem Stiftungsrat einen oder mehrere Bewerberinnen oder Bewerber zur Wahl vorschlagen.
Lassen Sie uns die letzte Minute vielleicht für eine kleine Reflexion nutzen. Das alles findet ja statt, Herr Brandau, in einem Klima, da wir insgesamt nicht nur deutschlandweit, sondern vielleicht sogar weltweit über Erinnerung, über Rassismus, Kolonialismus, richtige Namen, falsche Ehrungen sprechen. Auch in Sachsen wird um das Gedenken gestritten, wie wir an diesem Fall sehen, über den Sie jetzt live berichten. Welche Chancen gibt es Ihrer Meinung nach für eine Neuausrichtung?
Genau, es geht ja hier natürlich um die Gedenkstätten, das heißt eine Zeit, die jetzt auch vorbei ist, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, ist das die Zeit für einen Neuanfang, denn die Person, Sie haben es angesprochen, war ja sehr umstritten, eben auch hat natürlich aus der Biografie heraus gehandelt, das war ein Kritikpunkt, kein Historiker, kein Manager, sondern ein Naturwissenschaftler stand hier sehr lange eben an dieser Spitze, das heißt ein Wechsel möglicherweise eben auch weg von diesen sehr engen Erinnerungen, eben durch Zeitzeugen, eben diese Fokussierung auf das SED-Unrecht, was jetzt eben 30 Jahre schon her ist und nicht mehr ja nur 10 oder 5, wie vielleicht genau wie vor zu Beginn der Stiftungsarbeit. Das ist die Chance für einen Neuanfang, zumal sich eben auch die politischen Verhältnisse doch ein bisschen geändert haben. Man sicher hier bestrebt ist, ein anderes Gedenken zu führen, in den Gedenkstätten sowieso, aber dann eben denke ich auch, und dieses Umdenken hat zuletzt hier eingesetzt, eben auch im Kulturministerium, was ja letztendlich für die Stiftung zuständig ist.
Die Kulturministerin Barbara Klepsch als Chefin der Stiftung Gedenkstätten in Sachsen hat den Geschäftsführer Siegfried Reibrich in den vorzeitigen Ruhestand geschickt. Live war das aus Sachsen, aus Dresden, Sebastian Brandau. Sie haben es in den Nachrichten vielleicht schon gehört, im Irak ist eine deutsche Kulturvermittlerin entführt worden und Anja Reinhardt hat dazu die Kulturmeldung.
Ja, das irakische Innenministerium hat das bestätigt und das Auswärtige Amt bemüht sich nun um eine Lösung, wie Außenminister Heiko Maas heute sagte. Hella Mewis, so der Name der Entführten, ist Kuratorin und Künstlerin und arbeitet in einem Kulturinstitut in Bagdad, wo sie seit mehreren Jahren wohnt und junge irakische Künstler unterstützt. Hella Mewis hat sich immer wieder auch regierungskritisch geäußert. Als vor 2 Wochen der irakische Politikexperte Hisham al-Hashemi ermordet wurde, da sei sie laut einer Freundin allerdings nervös geworden. Sie sei zwar gut vernetzt gewesen, habe aber zum Beispiel Konventionen vor Ort wie das Tragen eines Kopftuches weitgehend ignoriert. Korrespondent Björn Blaschke über die Hintergründe.
Bisher gibt es nur Spekulationen, wer hinter der Entführung stecken könnte. Sehr gut möglich ist, dass Mewis von Milizionären verschleppt wurde, Leuten jener Kreise, die sie während der Proteste im vergangenen Jahr kritisiert hatte. Zuletzt zeigte sich Mewis öffentlich empört über die Tötung des international anerkannten Historikers und Terrorismusexperten Hisham al-Hashemi vor 2 Wochen. Er war in der Nähe seiner Wohnung erschossen worden. Täter unbekannt.
Eine irakische Spezialeinheit sucht nun nach der entführten Kuratorin. Auch in Pakistan gab es eine Entführung. Der regierungskritische Journalist Matiullah Jan wurde von mehreren Männern verschleppt. Schon in der Vergangenheit gab es mehrfach Versuche, Matiullah Jan einzuschüchtern. Amnesty International reagierte nach Bekanntwerden der Entführung besorgt und twitterte, die Behörden müssten unverzüglich seinen Aufenthaltsort ermitteln. Die britische Modemacherin Vivienne Westwood war schon immer eher ein bunter Vogel. Aktuell präsentiert sie sich als Kanarienvogel und das für einen öffentlichen Protest. Vor dem Zentralen Gerichtshof in London ließ sich die 79-Jährige heute in einen übergroßen Vogelkäfig einsperren, gekleidet in einen leuchtend gelben Ganzkörperanzug. Auf dem Käfig war die Aufschrift zu lesen: Ich bin Julian Assange. Der WikiLeaks-Gründer ist seit einem Jahr in London inhaftiert. Die USA fordern fordern seine Auslieferung. Zusammen mit Demonstranten skandierte Vivienne Westwood: Lasst Julian Assange frei.
Das war's von Kultur heute. Michael Kühler dankt für Ihr Interesse an dieser Ausgabe. Gleich die Nachrichten, dann die Informationen am Abend. Darin unter anderem der Prozessbeginn gegen den Attentäter von Halle und auch ein Thema: Die Staatsanwaltschaft Cottbus ermittelt gegen Attila Hildmann. Ihnen einen guten Abend.